dass ich eben meine Kinder nicht direkt habe schützen können. Ja, dass sie sagte, sie haben an wichtigen Punkten in ihrem Leben keinen Schutz erfahren. Ja, und sie konnten deswegen ihren Kindern lieber nicht den Schutz geben, in dem Moment, wo es nötig gewesen wäre. Ne, und obwohl ich meine Kinder sicherlich ganz klar vor sexuellem Missbrauch beschützt habe, also der ist nicht, hat nicht stattgefunden bei meinen Kindern, aber habe ich sie vor allem emotionalen Missbrauch nicht schützen können. Mhm. Und ich habe das immer gesehen. Ne? Ich habe immer gespürt, es ist nicht gut, dass die da alleine bei ihrem Vater sind.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Familia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Die eigenen Kinder nicht schützen zu können, das ist wahrscheinlich eines der größten Horrorszenarios von Survivor Queens. Genau das ist Cordula passiert und darüber spricht sie mit uns in dieser Folge. Wie das für sie war, wie sie es dann geschafft hat, ihre Kinder dann doch zu schützen und was für eine Beziehung sie heute mit ihren Kindern hat und tatsächlich auch ihre ganz eigene Geschichte. Wie ist es, wenn man keine Erinnerungen an das Trauma selber hat? Wie hat sie ihren Weg der Traumaheilung gefunden? Hier ihre Mutmachgeschichte für euch.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem Gast, den die ihr schon kennt, Cordula. Wir haben in der letzten Folge schon über TRE ganz viel gesprochen, wie sie als TRE-Providerin heute Menschen unterstützt, mit dieser Selbsthilfemethode, ja, für sich selber zu sorgen, mit ihrem Körper für sich da zu sein. Und heute wird's ein bisschen persönlicher. Heute sprechen wir über deine Geschichte. Cordula, magst du einfach mal anfangen?
Hallo Mai.
Hi.
Grüß dich. Ja, wo fange ich an? Also, ich bin schon ein bisschen älter. Ich werde jetzt 60 nächsten Monat. Und ja, es hört sich so echt gruselig an, die Zahl, muss ich sagen. Obwohl ich mich gar nicht so gruselig fühle, aber alles schon so, ist schon hart. 50 fand ich total easy, aber 60 ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Mhm. Genau. Ich bin halt auch Betroffene von sexuellem Missbrauch und ich kann mich an nichts erinnern. Das macht es schwierig in mancher Hinsicht. Andererseits bin ich auch froh, dass ich mich an nichts erinnern kann, weil es so ekelhaft ist, dass es mich auch schützt vor sowas Bildhaftem. Und ich habe das so, es war halt so, dass ich immer das Gefühl hatte, meine Kindheit war eigentlich sehr glücklich. So, und dann kippte das so im Alter von 11. Da hatte ich schon meinen ersten Freund und als der Schluss gemacht hat, da brach bei mir irgendwie eine Welt zusammen und dann hatte ich mit 15 so meinen ersten ganz richtigen Freund und so. Und es war alles, also mit Jungs und später mit Männern war es oft ziemlich schwierig. So. Und ich hatte auch keinen guten Start in die Sexualität. Oder es war nicht so ganz furchtbar, muss ich sagen, mit dem ersten Freund, mit dem ich Sex hatte, aber auch nicht wirklich beglückend so. Also das hatte ich erst zum Glück, aber irgendwann mal einen sehr tollen Liebhaber, der bei mir ein bisschen so die Schale geknackt hat und das seitdem auch ein schöner Teil meines Lebens ist. So. Und beim jetzigen Mann bin ich schon sehr, sehr lange zusammen. Also auch da ist das eigentlich immer sehr schön so. Aber ja, es war mit Männern immer schwierig und ich hatte schon als Jugendliche eigentlich mit ziemlich heftigen Depressionen zu tun. Also irgendwas stimmte da so nicht. Und ich habe dann so ziemlich früh auch mit Therapie begonnen, mit 24, also aus meinen Depressionen heraus. Und dann kam, als ich so Ende 20 war, das war also so Mitte der Anfang der 90er Jahre, da kam das Thema überhaupt so sexueller Missbrauch mehr in die Öffentlichkeit.
Hm.
Da gab es hier in Köln das Verein Zartbitter, von dem ich viel wusste. Hm. Ne? Zart war ich, bitter, zart bin ich, bitter war es oder so war deren Slogan. Na, so, und irgendwie hatte ich damals und auch schon, ja, mit Mitte 20, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin missbraucht worden. So, das war einfach nur ein Gefühl, ohne mich erinnern zu können. So. Und hatte dann mit 30 in einer Gestalt-Workshop mal so ein, ja, mit einem Mann mich ganz, der hat mich wahnsinnig angeekelt. Da hatte ich echt so das Gefühl, doch, da war irgendwas. Und habe dann auch meine erste Therapeutin damals nochmal kontaktiert und auch mit dem Gestalttherapeuten drüber geredet. Aber es wurde nicht fassbar. Es wurde einfach nicht fassbar. So. Ich habe zwei Töchter, die sind jetzt 28 und 31. Genau mit 28 und 31 habe ich die beiden bekommen. Lustigerweise fällt mir gerade auf. Und die Ehe mit dem Vater meiner Kinder war zum Teil gut. So, wir waren ein gutes Paar als Eltern. So, also der hat so, war so überhaupt kein Mann, der sich nicht um seine Kinder gekümmert hat. Also der war da sehr engagiert und aber ich war sehr unglücklich mit ihm. So emotional bin ich da überhaupt nicht auf meine Kosten gekommen, habe mich dann relativ früh von ihm getrennt. Da waren meine Kinder 4 und 7. Und dann haben wir die Kinder wochenweise quasi betreut. Ne? Eine Woche lebten die bei mir, eine Woche bei ihm und wir wohnten genau gegenüber voneinander. Also es war eine ziemlich ideale Situation. Wir konnten von einer Wohnung die andere gucken. Also es war so. Und irgendwann, und ich habe damals eigentlich schon gemerkt, mein Ex-Mann, mit dem stimmt was nicht, dass der super depressiv war, der hat super viel gekifft auch und so. Und ich wusste auch eigentlich, das ist nicht gut, wenn die Kinder so bei dem so alleine sind. So. Mhm. Und dann ging das mit dem immer weiter bergab, so emotional. Und ich habe eigentlich total gewusst, das ist nicht gut, dass die Kinder bei dem alleine sind. So. Und ich konnte nichts unternehmen. Mir waren so emotional die Hände gebunden, will ich mal sagen. Und dann hat meine jüngere Tochter ganz schwere Albträume entwickelt.
Okay.
Und die Situation hat sich, dann haben wir eine Kindertherapeutin gefunden, eine sehr gute. Und ich habe mir aber auch parallel eine Therapeutin gesucht und bin durch Zufall auf meine jetzige noch immer Therapeutin gestoßen, zu der ich immer mal wieder gehe. Die ist Psychoanalytikerin, klassische, aber arbeitet sehr viel, kann unheimlich gut mit Träumen arbeiten. Ich bin eine Vielträumerin, gerade wenn ich in Therapie bin, dann ist das meine Art zu erzählen. Es sind oft die Träume. Und die hat ganz früh vermutet, dass bei mir ein sexueller Missbrauch vorliegt. Und ich weiß noch, wie sie mir das erste Mal mir gegenüber erwähnt hatte und ich so direkt das Gefühl hatte, so, ich habe das gehört und es war aber so, ist so irgendwie an mir vorbeispaziert, diese Information.
Okay.
Es hat nicht gematcht, ja. Das war so, ja, da sagt die was. Da sagt die sowas wie, ja, sie sind ja eher dunkelhaarig. So, ja, so, also irgendwie, weißt du, es hat mich nicht erreicht. Auch.
Mhm.
So, und dann hat die das aber irgendwann nochmal erwähnt und da hat es Boing gemacht. Das war wie eine Explosion und ich wusste, ja, das ist es. Und das war so ein bisschen das fehlende Puzzlestein in meinem ganzen mit und an mir arbeiten. Ich habe immer wieder auch Therapien gemacht. Ich habe immer sehr viel Körperarbeit gemacht. Ne? Also ich bin relativ früh vor 25 Jahren, also da war ich so Anfang 30, auf Feldenkrais-Methode gestoßen, die ich seitdem intensiv mache. Abgestalttherapie gemacht, alles Mögliche, irgendwelche Familienaufstellungsseminare, so kreuz und quer so ein bisschen, immer viel auch, immer mal wieder intensiv Tagebuch geschrieben, meditiert, also so, ne, so nicht so ganz stringent, aber so immer viel an mir gearbeitet auch und in Gesprächen mit Freunden und meinem jetzigen Mann und so. Und ja, und das, und dann habe ich sie damals gefragt, warum sie das glaubt. Und dann sagte sie zum einen, es ist einfach hier im Raum, weil ihre so, es ist im Raum, ne, so, so sie spürt es. Und das andere ist, dass ich eben meine Kinder nicht direkt habe schützen können. Ja, dass sie sagte, sie haben an wichtigen Punkten in ihrem Leben keinen Schutz erfahren. Ja, und sie konnten deswegen ihren Kindern lieber nicht den Schutz geben, in dem Moment, wo es nötig gewesen wäre. Ne, und obwohl ich meine Kinder sicherlich ganz klar vor sexuellem Missbrauch beschützt habe, also der ist nicht, hat nicht stattgefunden bei meinen Kindern, aber habe ich sie vor allem emotionalen Missbrauch nicht schützen können. Mhm. Und ich habe das immer gesehen. Ne, ich habe immer gespürt, es ist nicht gut, dass die da alleine bei ihrem Vater sind. Und ich habe mir immer jemanden gewünscht, der letztendlich meine Therapeutin ist, ja, oder die letztendlich mal, der sagt, schau da mal hin, guck mal, das geht nicht so. Und sie war halt wie der Brandbeschleuniger, ne? Ich habe dann damals, da war ich dann 3 Monate in Therapie, habe ich halt die Kinder ganz zu mir und meinem jetzigen Mann genommen, mit dem ich schon zusammenlebte, ne? Also die einfach auch nicht mehr zu ihrem Vater gelassen. Also da auch wirklich, und dann hörten interessanterweise sofort die Albträume meiner jüngeren Tochter auf, ne? Also das war sehr interessant. Die hatte dann einen Traum, dass sie irgendwie, werde ich nie vergessen, in einer Art Käfig sitzt und oben ergibt sich ein Fenster, aus dem man klettern kann. Das war der Traum, der erste Traum, nachdem ich gesagt habe, ihr geht da nicht mehr hin, so. Hm. Oder nicht mehr alleine. So, und ja, und dieser Zusammenhang, ne? Also, und dann habe ich mit dieser Therapeutin jetzt bin ich seit der hier bei 16, 17 Jahre immer wieder so, aber damals eine sehr lange Zeit, wirklich eine lange Psychoanalyse gemacht, und haben wir halt so peu à peu mein Missbrauch ist ein bisschen wie ein Indizienprozess, ne? Also anhand von Begebenheiten, von Tatsachen, aber auch von meinen Träumen. Also meine Traumbilder sind quasi meine zweite Muttersprache. Na, haben wir so peu à peu aufgearbeitet, was da so passiert sein kann bei mir. Mhm. Das ist schon ziemlich eindeutig, dass ich sowohl von meinem Vater als auch von einem Onkel in einer Art und Weise von dem Onkel nur durch Blicke, glaube ich. Das hat schon gereicht, ne? Missbraucht worden bin. Und von meinem Vater sicherlich auch körperlich, also nicht in Form von einer Vergewaltigung, aber von einem sich an mir ergötzen oder wie es auch immer, also sich, ja, mich benutzen für sein Wohlbefinden. So. Hm. Und das ist so quasi meine Geschichte. Und ich folge dir schon lange, seitdem wir uns vor 4 Jahren mal kontaktiert haben. Dachte, ja, dieser Zusammenhang, und damals wollte ich ja nicht erzählen über meine Geschichte, und das ist so ganz langsam gereift, ja, dass ich so, ist mir vor allem dieser Zusammenhang, ne? Ich als Kind keinen Schutz, jetzt als Mama auch erstmal nicht schützen können, ne? Obwohl ich es gesehen habe. Und dieses Dilemma, die Dinge eigentlich zu erkennen und trotzdem nicht reagieren. Es war so wie soll ich es tun? Es war letztendlich, als ich dann die Therapeutin an meiner Seite hatte, die sagte in der ersten Therapiesitzung, ihre Kinder dürfen nicht bei ihrem Vater alleine sein. Das war das Erste, was sie sagte, sofort. Nicht so, wie soll das denn gehen? So, ne? Und es war halt auch klar, mein Ex-Mann war so krank, psychisch. Und der ist halt, das sagen auch meine Kinder heute noch, ein total liebender Vater. Ja, dem hat es nicht an der Liebe gemangelt. Aber der hat sich an den Kindern festgehalten. Und es war mir immer klar, wenn ich dem die Kinder erziehe, bricht er zusammen. Und genau so war es. Ne? Er ist dann kurze Zeit später in die Psychiatrie. Ne? Und da braucht man gar nicht näher darauf eingehen. Es war eine ganz lange, harte Zeit für uns alle. Aber ich habe quasi ihm die Kinder in irgendeiner Form ausgeliefert. Ne? So. Und was gut ist, ist halt, dass wir seither über alles ganz offen reden. Und da waren die noch klein, da waren die, glaube ich, 11 und 14 letztendlich, also relativ jung. Nicht ganz jung, aber jetzt auch noch nicht erwachsen. Und dass ich halt mit denen einfach eine ganz offene Kommunikation habe über diese ganzen Begebenheiten und Zusammenhänge. Und wir deswegen auch in einem sehr guten Kontakt sind, finde ich. Also finden Sie, glaube ich, auch. Ich habe Sie auch gefragt, ob das okay ist, dass ich hier davon erzähle. Ne? Also das war mir auch ganz wichtig, dass Sie, weil unser Name ja auch sehr selten ist, also da kann man schnell eins und eins zusammenrechnen, wer dazugehört womöglich. Und aber das war für Sie auch okay. Und ich habe immer, als ich so selber mit Therapien angefangen habe, habe ich auch versucht, meiner Mutter über Sachen zu reden. Ne? So. Und es war nicht möglich, obwohl da auch viel Liebe da war. Ja, es war einfach nicht möglich. Mhm. Und dann, mir war immer klar, ich kann Fehler machen als Mutter. Ich werde Fehler machen als Mutter. Es gibt keine perfekte Elternschaft. Ja? Mir war es immer, was mir am meisten gefehlt hat in Verbindung zu meinen Eltern war, die Möglichkeit, später über das, was nicht gut war, zu reden. Ja, also, dass man einfach dann sagt, okay, da habt ihr Fehler gemacht, das war richtig, zum Teil vielleicht auch richtig schrecklich, aber vielen ist menschlich, ja, redet jetzt mit mir drüber, so. Und die Möglichkeit habe ich nicht bekommen, ne? Mein Vater war sowas überhaupt nicht denkbar. Meine Mutter, die eigentlich irgendwo auf was sehr Aufgeschlossenes hatte, war da auch nicht dazu in der Lage. Und das war mir immer eigentlich ja, wichtig, ne? Dass ich sagen kann, ich habe da echt richtig Scheiße aufgebaut. Es tut mir total leid. Ja, so. Und deswegen, glaube ich, sind wir aber auch, also ich jetzt mit meinen jetzt erwachsenen Töchtern in einem guten Kontakt, weil ich nicht sage so, nee, war doch alles gar nicht so schlimm oder ne, so, sondern wirklich auch die Schuld anerkenne, ja, aber auch erklären kann, dass es einfach, ja, nicht zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr. Und so bin ich jetzt im Nachhinein wiederum, meine Mutter ist schon lange tot, beide Eltern sind schon länger tot, habe ich so eine gewisse Milde jetzt mittlerweile zu meiner Mutter, wo ich so weiß, wie schwierig das ist, wenn man keine Unterstützung hat. Man braucht manchmal die richtige Unterstützung, ne, um auch richtig handeln zu können. Und ich denke, ne, dass Mütter oft ja so die grauen Eminenzen sind in Familien, die was mitkriegen und so tun, als würden sie nichts mitkriegen. Aber wenn ihnen das selber passiert ist, dann ist das, ich will niemanden entschuldigen, ja, so, aber ich will es einfach erklären. Dann kann es sein, dass du es nicht kannst. Na, so. Und dass du dann in dem Moment eigentlich jemanden bräuchtest, der sagt, hey, komm mal, hey, komm, komm da. Na, da ist was nicht in Ordnung. Aber dann braucht man oft eine Hand. Die einen, ne? Ich habe auch wirklich nach dieser Hand letztendlich damals gesucht und habe sie zum Glück gefunden. Ne? Ich habe sie zum Glück gefunden. Aber vorher war sie nicht da und dann alleine habe ich es nicht gekonnt.
Ja. Und das finde ich total wichtig da einfach. Ne? Und deswegen finde ich es total schön, dass du hier im Podcast darüber sprechen magst. Und es ist ja auch einfach eine ganz, ganz typische Folge von Traumatisierung, ne? Also dieses Hilflosigkeit, ne? Das ist ja, ne, genau dieses Fight, Flight, Freeze. Und wenn wir so oft gelernt haben, in unserem Leben, in traumatischen Situationen, eben in diese Erstarrung zu gehen, dass wir hilflos sind, das dann quasi, ich sag mal, in der nächsten Generation, wenn man dann plötzlich eine traumatisierte Mutter ist, da auch in dieser Hilflosigkeit zu verharren, obwohl man ja eigentlich will, obwohl man ja eigentlich schützen möchte, ne, da dann ganz großer Drang ist zu schützen, aber ein dieser alte Schutzmechanismus, der ja irgendwann mal hilfreich war, ne, es ist, ergibt ja Sinn fürs Nervensystem in dem Moment zu freezen in der Vergangenheit. Aber dass es das heute in einem, ich sag mal, Wiedererleben einer Situation auf generationverschobener Ebene, dass das da so, so schwer ist, daraus auszubrechen. Das ist, ja, finde ich sehr, sehr stark, dass du das hier erzählst und auch Mut machst, ja, dass es geht.
Ja, ja. Und dass man aber manchmal dann auch, ja, den richtigen Menschen braucht, ne? Mhm. So, oder verdammt viel Mut und ne, so, also, na, aber ich denke dann, mir gehen gerade die Frauen durch den Kopf, die immer wieder zu Männern zurückgehen, die prügeln oder so, ne? Mhm. Also man sich auch fragt irgendwie, ne, so, warum, ne? Und meine Mutter zum Beispiel, mein Vater, der kam aus einer ganz gewaltvollen Familie, ne, wo die Kinder total schlimm verprügelt wurden, vor allem die Söhne. Und meine Mutter hat ganz klar von Anfang an zu meinem Vater gesagt, unsere Kinder werden nicht geschlagen, ne? Mhm. Also nicht in so einer Art und Weise. So, und man muss ja sagen, ich bin 64 geboren, also da wurden Kinder, das ist ja erst so noch gar nicht so lange gesetzt, dass man Kinder nicht mehr verprügeln darf. Ja, also mhm. das war Standard quasi noch, ne? Ich weiß, dass wir uns da als Kinder drüber unterhielten in der Schule, ne? So, ah ja, und wer wird denn, nee, ich werde eigentlich nicht so richtig verprügelt, ich kriege nur ab und zu eine Ohrfeige, die anderen wurden windelweich geprügelt, also so, ne? Mhm. Meine Mutter hat ganz klar gesagt, das wird es bei uns nicht geben. Also da hat sie es geschafft, uns vor dieser Aggressivität, die in meinem Vater auch drin steckte. Ja, dazu war er ein junger Wehrmachtssoldat, also der war 5 Jahre im Krieg als 18-Jähriger. So, also wow. Der hat schon sehr, sehr viel Gewalt mitgekriegt. Also da war meine Mutter sehr klar. Ne? So, aber eben so diese emotionalen Geschichten und irgendwie körperlich so. Und mein Vater war, glaube ich, unheimlich raffiniert, so allgemein in seinem Leben. So ist er auch relativ gut noch durch den Krieg gekommen, weil er einfach so, so was Raffiniertes, ein bisschen Verschlagenes auch hatte, sodass meine Mutter das womöglich auch nicht wirklich nicht mitgekriegt hat, ne? Weil er das so in so einer Heimlichkeit verpacken konnte. Ich weiß es nicht, ne? Also da gibt es kann ich nicht klar sagen, das war so und so, aber ich glaube, meine Mutter, so emotional hat sie halt auch zu wenig Schutz von zu Hause her gehabt, ne? Also die konnte ganz klar sagen, so Prügel, nein, das gibt's hier nicht, davor werdet ihr verschont. Ne? Aber so ein emotionales Wischiwaschi hat sie selber erlebt. Ne, so, und dann vielleicht hat sie selber auch so einen Wischiwaschi-Missbrauch erlebt, ne, so, also so der halt nicht so hardcore mit Vergewaltigung war, aber so diesen, ne, einfach, dass sich meistens ein Mann am Kind bedient in einer sexuellen Art und Weise, ne, so, und ja, und das wurde mir irgendwann klar, dass das ein, finde ich, ein wichtiger Aspekt ist auch. Ne? Also da auch, weil die Mütter, also ich habe meine Mutter auch lange angeklagt sozusagen, ne? Und bin da auch noch immer nicht so ganz fein mit und habe ihr auch nicht so ganz verziehen, ja, also so. Aber ich verstehe es heute besser. Na, also so, und das einander verstehen ist ja schon auch nicht gerade unwichtig.
Ja.
Genau. Ja.
Ja. Und auch da, so, ne, es ist ja, man muss ja auch nicht aufbiegen und brechen, vergeben. Ne, das ist ja, finde ich, was in der Gesellschaft oder was auch in ich sag mal, dieser Happy-Deppy-Therapieblase im Internet, ne, oh, und am Ende steht die Vergebung so, nee, das ist ja ein Prozess. Und wofür ich mich dann am Ende des Prozesses entscheide, ist ja eine ganz persönliche Entscheidung, die hat nichts mit Heilung oder Nicht-Heilung zu tun.
Ja. Ja. Ja, oder dieses so Verzeihen, man muss verzeihen und so. Die einen können es, die anderen können es nicht. Also, ne, das ist, und ich finde, es erfolgt häufig zu früh, ja. Ja, ich habe oft das Gefühl, das ist dann so, um sich schnell auf irgendwie so einem vermeintlich bereinigten Boden zu begeben, ja, wird dann so mal schnell verziehen, so, und dann gibt's dann da Rituale und dann wird hier das Papierchen verbrannt und ich weiß nicht was, na, so, also, man glaubt, es hilft einem alles okay, ne, also, oder wenn es sich wirklich richtig anfühlt, aber, es geht mir eher ums Verstehen, Ne? Und ob dann aus einem Verständnis, eine Verzeihung oder ein Vergeben daraus resultiert, kann ja sein. Ne? Ja. So, also ich merke irgendwie, ich bin da einfach was milder geworden, weil ich oft so sehr anklagend war. Ne? So, und ja. Die Milde tut mir selber auch gut, weil Anklagen hat auch sowas von von Dauerwut oder Dauerfrust, Dauerzorn, ja, so, also Dauerwut, eine Wut kann ja unheimlich gut sein, Zorn kann auch total gut sein, Rage kann manchmal auch richtig sein an manchen Stellen, aber so als Dauergefühl ist das natürlich auch was sehr, halt so was Toxisches oder was Giftiges in einem drin, ne, so, und dann so eine Milde, das gibt dann so ein bisschen so die andere, den gegenteiligen Geschmack obendrauf, ne, so fühlt sich das eher an.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Wie ist das für dich, dass du keine, ich sag mal, kognitiven, bildhaften Erinnerungen hast an den Missbrauch? Bringt dich das oder hat dich das ins Zweifeln gebracht, ob das tatsächlich so war? Ja. Und ne, so dieses klassische, bilde ich mir das alles nur ein, hat mir meine Therapeutin das eingeredet. Wie gehst du damit um?
Es war lange schwierig für mich. Das war lange schwierig für mich. Und dann habe ich damals im Internet so eine Gruppe gefunden von Leuten, und die halt eben auch mit Missbrauch zu tun hatten. Und habe da sehr gute Unterstützung. Einfach viele Leute schrieben, nee, das gibt's doch total oft so. Ne? Meine Therapeutin hat auch immer gesagt, ja, das ist kann einfach sein. Ne? Also zumal es bei mir vermutlich auch sehr früh stattgefunden hat, wo wir einfach keine Erinnerung haben. Ne? Also wo es eigentlich gar nicht geht von der Entwicklungsstufe her, ne? Dass man sich an Dinge eben nicht erinnern kann, wenn man ein Jahr alt ist oder so. Mhm. Ne? Und sich das und mittlerweile, ja, das war lange schwierig. Ich hätte gerne da so einen Beweis gehabt. Bei manchen Leuten kommen ja plötzlich auch dann mal Bilder hoch, so richtig konkrete Bilder. Mhm. Das habe ich eben nicht, ne? Dass ich sagen kann, da und da ist das und das passiert. Es war nur zum Beispiel immer auffällig. Ich habe halt sehr viel zum Beispiel Träume gehabt mit Wasser, also im Wasser, im Schwimmbecken, im See, in der Badewanne. Und ich habe eine Schwester, die ist 5,5 Jahre älter, also schon relativ viel älter. Die hat da so ein Bild selber, wo sich mein Vater in der Badewanne ein Baby auf den Schoß setzt. Womöglich mit irrigiertem Penis. Ne? Also so, da kann es halt sein, ne? Dass sie da die richtige, das wirklich erinnern kann, weil sie halt eben dann schon 6 Jahre alt war. Oder wenn ich zum Beispiel 1 Jahr alt war. Na, so, und es war halt immer so, wir sind in Urlaub, wir haben immer Badeurlaub gemacht. Wir sind sehr viel in Österreich gewesen und sind da immer in so schöne Seen gefahren. So. Und ich bin in diesen Urlauben fast jedes Jahr ganz schwer krank geworden. Es war mit ganz schweren Magen-Darm-Grippen. So. Und im Nachhinein denke ich, klar, so, da hat sich irgendwie mein Vater da an mich rangeschlichen unter Wasser oder so. Da konnte ich nicht anders reagieren, weil ich war sonst ganz wenig krank als Kind. Mhm. Also ich habe auch nicht, und es war so, ich konnte mal fast die Urnachtsstellen, irgendwann im Urlaub habe ich die riesen Kotzerei gekriegt. Aber das war wirklich so schlimm, dass ich oft dachte, ich überlebe das nicht. Also man fühlt sich ja wahnsinnig elendig, aber ich hatte letztens, habe ich mir noch mal eine eingefangen, es war wirklich Also wenn man dann so eine Nacht sich übergibt, ist es einfach schrecklich. Ne? So, man fühlt sich echt so elendig und dann ist das ja meistens am nächsten Tag vorbei. Aber ich war in diesen Urlauben dann oft so eine Woche am Stück ging das dann, ne? Dass ich dachte so, ich löse mich auf, so im Übergeben und im auf dem Klo hocken und so. Ne? Und im Nachhinein denke ich, klar, da habe ich schon so, und da habe ich so ein Bild noch im Kopf, wie mein Vater einmal, ich wieder todkrank im Bett, so völlig hilflos irgendwie im Türrahmen steht. Und im Nachhinein denke ich, da hat er schlechtes Gewissen. So, das, aber das sind so Interpretationen, weißt du? Also das ist schwierig. Ne, da, wie gesagt, es ist wie ein Indizienprozess gewesen, meine ganze therapeutische Aufarbeitung. Ne? Anhand von Indizien, von Bildern, von ja, diesen Krankheiten. Ne? So, und es war aber vor allem dieses Gefühl, als dann meine Therapeutin das zweite Mal erwähnt hat, also eben beim ersten Mal so, hat nichts mit mir zu tun, beim zweiten Mal war das so, boing. Und auf einmal machte so vieles Sinn. Mhm. So viele Schwierigkeiten in meinem Leben machten auf einmal Sinn. Mhm. Alles, das war wie so, das nicht nur wie ein Puzzlestück, sondern wie so eine, wie ein Schmierstoff, der überall gefehlt hat, weißt du, so. Ja. Und ne, das war irgendwie, ja, und das, und es ist eine Erleichterung dadurch auch eingetreten, weil auf einmal der Schmierstoff da war. Ja. Ne? Weil auf einmal das, was da irgendwie immer gehakt hat, auf einmal ineinander glitt, so, ne, und ja, so ist das gelaufen. Und heute muss ich eben auch sagen, also manchmal wünschte ich natürlich, hätte konkrete Erinnerungen, weil dann würde einem leichter geglaubt, weil so, ich erzähle es nicht viel, ne? So, weil es eben, ja, was ist dir denn passiert? Ja, aber dann bist du doch gar nicht so, ne? Also das schwierig ist zu vermitteln und ich da keine Lust drauf habe auch und das auch gefährlich ist, finde ich, so, dass ich mir da nicht Gutes tue, habe ich auch erfahren. Deswegen bin ich da sehr verhalten mit, darüber zu erzählen. Und andererseits bin ich auch froh, weil es ist so ekelhaft, oft, es ist ja so ekelhaft einfach. Ich denke, ja, okay, da schützt mich auch meine Seele davor, vor diesen wirklich widerlichen Bildern so. Und das hat so, na, weil, an den Onkel kann ich mich sehr gut erinnern, der mich immer, also der war selber total pervertiert, ne? Der hatte seine ganze Wohnung von der Gummipuppen gefesselten sitzen und so, also es war so ein ganz schräger Typ so. Und von dem hieß es dann, ja, der tut ja keiner Fliege was zu leiden, aber dass das für mich als pubertierendes Mädchen total widerlich war, mit so einem Typen, von dem jeder wusste, dass der nicht sauber tickt, in einem Haushalt zu leben, ne? So, also es war der sehr viel jüngere Bruder meiner Mutter. So, und daran kann ich mich gut erinnern und das ist so ekelhaft einfach, so diese Erinnerung, also so, dass ich so, das reicht mir, will ich mal sagen, ja, also es reicht mir, ne, das, genau, ja. Aber, ja. Aber mittlerweile bin ich damit einfach, es ist total in Ordnung. Ich denke, das ist meine Geschichte. Ich bin mir da sicher, dass es so war, weil sonst wäre ich daran nicht so sehr geheilt auch so mit der Zeit, ne? Weil das war wirklich, ab da ging ein ganz viel tieferer Heilungsprozess auch los, ja. Und aber ich erzähle es halt auch nicht vielen weiter, ne? Einfach auch so, weil, ja, das ist eben in unserer Gesellschaft auch noch, bei den meisten Leuten, ich erlebe das halt hier auch in der TAE-Praxis häufiger, ja, ich bin nicht vergewaltigt worden, also bin ich nicht missbraucht worden. Ja. Dass Missbrauch schon ein Blick sein kann, fiese Bemerkungen, ne, dass das alles Missbrauch und missbräuchlich sein kann, ne, das musste ich auch erst lernen. Ja, und deswegen bin ich da, ja, bin ich damit vorsichtig, aber trotzdem war mir irgendwann jetzt vor kurzem erst klar, ich möchte es in deinem Podcast erzählen, weil diese Zusammenhänge zwischen Kindsein und Muttersein und wie wirkt sich so eins, ne, dieses nicht beschützt worden sein in ein nicht schützen können, ja, wie kann sich das eben umformulieren dann in der weiteren Lebensphase, wenn man selber Mutter wird. Ne? So, das war mir wichtig. Oder ne, deswegen ist es ein guter Aspekt, der vielleicht noch nicht erwähnt wurde bei dir. Ja.
Super, super stark von dir, Cordula, dass du.
Und es fällt mir gerade auch ganz leicht, merke ich. Schön. Das ist so, ich war schon ein bisschen aufgeregt, so, ne, aber das bin ich immer vor so Aufnahmen oder wenn ich auch irgendwo eingeladen werde, um über TRE zu sprechen oder so, ne, also ist immer so eine Auf-, aber es war so gestern Abend auch im Bett und dann dachte ich so, lässt mich das jetzt nicht schlafen? Nö, so, also es war irgendwie, ich bin damit fein jetzt, ne, also Es ist wirklich rund, ne, so, und, ja, und ich erzähle zum Beispiel auch ich habe halt doch viele TRE-Kundinnen vor allem, die auch von ihrem Missbrauch wissen, so, und da erzähle ich das auch. Erwähne ich zumindest auch immer, dass ich davon auch betroffen bin und auch einige wissen nichts vom Fonds, ne, wenn die dann zu mir kommen und dann erzählen, dass sie vom Missbrauch, und dann sage ich, kennst du den Fonds? Also habe jetzt schon zwei Leute quasi dann natürlich total begeistert sind, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, ne, sich darüber auch Gutes tun zu lassen und da Gelder zu bekommen, ne, für alles Mögliche so. Und so ist es aber auch nochmal selbstverständlicher in mein Leben gekommen, ne? Weil ich so, ja, also die Kunden, die zu mir kommen, Kundinnen, die kenne ich ja meistens nicht. Also, ne, und da auch so ein, also wie sehr Solidarität auch stärkt, wenn man einander davon erzählt. Und ich muss das, na, also ich bin ja auf dich gestoßen, weil du mal in einem anderen Podcast zu Gast warst. Da habe ich gerade erst überhaupt angefangen, den Podcast zu hören, wusste ich vorher gar nichts von und so. Und ja, also an alle jungen Frauen, die das jetzt hören, ihr seid froh, was es heute gibt an Infoquellen. Manchmal kann es natürlich auch verwirren, ja, also denke ich, ne, auch ein bisschen Vorsicht bei Social Media, ne, und Halsversprechungen hier und Schnelllösungen da und so. Aber sich vernetzen, ne, boah, was hätte mir das gut getan, als ich mich damit so rumgequält habe damals, ne, so, und das. Und es tut mir aber heute auch noch gut. Ja, es tut mir auch heute, ich bin ja doppelt so alt wie du wahrscheinlich ungefähr. So.
Ziemlich genau, ja.
Ziemlich genau, ne? Also es ist auch egal, wie alt man ist, ne? So, ja. Also wo ich denke, selbst, sag mal, ich hatte letztens eine Kundin, die genauso alt ist wie ich, die jetzt vielleicht erst anfängt so mit der Aufarbeitung dessen, ne? Die von mir das erste Mal gehört hat, nee, was du da erlebt hast, das ist nicht in Ordnung. Ja, also das war ein Missbrauch so. Ist doch auch egal, wenn man es mit 79 erst anfängt und vielleicht mit 81 schon stirbt, aber 2 Jahre auf einmal das Leben nochmal so was gerundet hat, ja, weil irgendwas zur Sprache kommen durfte. Ne, so. Und so ist, seitdem ich auf dich gestoßen bin und ich mich dadurch eben über Social Media nochmal viel mehr mit dem Thema auch, ja, noch mal viel mehr in Kontakt gekommen bin, da auch in verschiedenen Podcasts schon zu Gast war und so. Ist da bei mir noch mal ganz viel passiert, wahnsinnig viel passiert. Und bin ich noch mal viel tiefer in dieses Thema, auch Trauma und Aufarbeitung, ne, dann zusammen mit meiner eigenen Geschichte mit TRE, ne, dass ich selber diesen Aspekt von über den Körper mehr in die Heilung kommen, so, ne, also da mehr Heilendes noch reinbringen, also ich habe die Fortbildung in TRE mit 55, glaube ich, angefangen und ich sehe mich da noch im Rollstuhl sitzen und TRE unterrichten, ne, also so, ja, und ich, und so diese. Ja, also das ist einfach, es ist so viel nochmal in mein Leben passiert einfach, ne? Und es hört irgendwie, es muss nicht aufhören. Ne? Also es ist einfach nie zu spät, um damit irgendwie zu beginnen. Ne? Das möchte ich einfach auch sagen. Aber es ist wirklich toll, so wie du auch mit deiner Survivor Queen Community und so, aber auch einfach diese ganzen Infoquellen oder das, was die Aileen macht, ne, mhm. mit Traumaanker und so. Die hat ja auch so Gruppen, ne? Da hatte ja. ich auch schon Leute in einer Praxis quasi von. Das ist einfach, ja, das Ganze so aus dieser lieber nicht drüber reden Ecke rausholen, ne, sich zusammentun.
Ja.
Ja, genau. Und es hätte mir natürlich früher auch sehr gut geholfen. Ne? Also da ist heute viel mehr Wissen einfach auch da und viel mehr, ja, eben diese, auch das Somatic Experiencing oder sei es traumasensibles Yoga, ne? Oder sei es TRE jetzt oder ne? Zum Glück bin ich ja früh, ich habe immer viel mit dem Körper gemacht und das war immer so ein bisschen auch wie eine zweite Muttersprache bei mir, dass ich habe halt viel Ausdruckstanz gemacht und da habe ich mich immer gesund und ganz selbstbewusst auch gefühlt, ja, auch in Zeiten, wo es mir nicht gut ging. Na, da hatte ich zum Glück irgendwie immer so eine Quelle, die ich auch anzapfen konnte, ne? Aber so erst jetzt so zu merken, ja, dass man das richtig so nicht nur damit geht es mir gut, wenn ich tanze, ja, so, sondern man kann noch mal eine Schicht tiefer gehen, ja, also ich kann was aus der quasi im Kern Heilendes tun, ne? Ja. So mit Körperarbeit, ne? Das ist schon genau, ja.
Ich finde deine Geschichte sehr, sehr berührend und auch wirklich schön, dass du auch da nochmal dein Alter reinbringst, sagst, hey, ich habe mit 55 angefangen.
Mhm.
Ne? Also ja. das schön, ich finde es spannend, du hast von dem, was du erzählst, ja im Prinzip dein Leben lang gearbeitet. Ne? Also du hast ja. immer irgendwas ja. gemacht an Therapie, an Körperarbeit, an Tanz. Ne? Also da war schon immer etwas in Bewegung und im Heilen und Machen und dann aber nochmal wirklich mit 55, ne, wo andere sagen, ach komm, jetzt ist auch egal, ne? Hast du, Cordula, gesagt, nee, also da ist jetzt ein Thema, das zeigt sich das total klar und jetzt hüpfe ich da rein und ziehe mir Podcast und Therapie und Infos und hier noch eine TRE-Ausbildung. Also ich finde es wirklich sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr mutmachend und ich hoffe, dass du ja der ein oder anderen Queen, die gerade zuhört, da ganz, ganz viel Mut machen kannst. Mut machst, Punkt. Ich glaube nicht nur können, sondern Mut machst, dass es wirklich ganz unabhängig vom Alter sich lohnt, sich die eigenen Themen nochmal anzuschauen.
Ja, und ich habe mir zum Beispiel in der TRE-Praxis sehr viele Leute mit Schmerzproblematiken, ne? Also mit irgendwelchen chronischen Schmerzen. Und ich habe, als ich so Ende 20, mit 27 wurde ich schwanger mit meiner ersten Tochter, da habe ich so viel mit Rückenschmerzen zu tun gehabt, dass ich teilweise nicht richtig arbeiten konnte als Schneiderin und so. Und heute bin ich, jetzt werde ich bald 60 und körperliche Schmerzen habe ich fast gar keine mehr. Ne? Also mal, wenn ich viel arbeite, auch im Atelier, habe ich im Moment auch viel zu tun. Nur das ist dann schon auch körperlich anstrengend, aber ja, einfach durch TRE, aber auch durch andere Sachen. Ich mache halt fast jeden Morgen so 10, 15 Minuten Sport, ne? Also gar nicht viel, ne? So. Und dass das wirklich besser werden kann, ne? Dass ich heute weniger körperliche Beschwerden, also ich bin steifer und ich bin älter und ich bin schwerer geworden, ja. So, ne? Aber meine Haut ist trockener und ne, alles Mögliche so, also so typische Alterserscheinung von nachklimakterischen Frauen. Aber ja, manches ist auch einfach viel besser geworden. Ne? Mm. Das geht. Also so. Und dann denke ich immer, wenn es bei mir geht, dann kann es auch bei anderen gehen. Ne? So, also das ist so. Und das ist wirklich, ja, dass es nicht aufhört, dass es einem wirklich besser gehen kann. So. Das, und wenn ich da ein bisschen eine Inspiration sein sollte für die ein oder andere, dann würde ich mich natürlich total freuen.
Da bin ich mir sicher. Das
ist auf jeden Fall so, genau.
Ganz großen Dank dir, Cordula, ja. für deinen Mut, für dein Hiersein, super. Für dein Echtsein, für dein dich zeigen und erzählen.
Ja. War mir echt eine große Freude, Mai. Und ne, wir wollten ja schon vor Jahren, hatten wir mal einen Podcast aufgenommen und damit war ich echt nicht zufrieden. Da habe ich gesagt, bitte stoppen, nicht veröffentlichen. Und jetzt habe ich auch so viel mehr Erfahrung, weißt du, über 300 Kunden gehabt mit TRE, aber eben auch dieses, will ich meine Geschichte. Eigentlich bin ich seit 3 Jahren damit schwanger gegangen und meine Therapeutin hat irgendwann gesagt, ach Frau Paar, sie werden irgendwann klar mit den Dingen. Das geht doch immer bei ihnen. Die hat so gesagt, das kommt, irgendwann wissen sie das. Machen sich gar keinen, denken sie gar nicht so viel drüber nach. Und so war es. Irgendwann vor ein paar Wochen erst wusste ich so. Und dann habe ich dir ja auch auf Band gesprochen hier. Mhm. Ich muss meine Geschichte erzählen. Genau, liebe Mai, wunderbar.
Danke dir.
Ich wünsche dir was, noch einen guten Resttag. Hier scheint ja gerade die Sonne, hier ist es gerade schön. Und dann, ja, bis demnächst mal.
Bis dann, ciao. Ja,
tschüss.
Das war Cordulas persönliche Mutmachgeschichte, ihr Weg als Survivor Queen, ihr Weg als Mutter, ihre Aufarbeitung. Ich hoffe, du hast für dich was mitnehmen können. Wenn du mehr darüber erfahren magst, was sie heute tut, was sie heute arbeitet, spring gern mal eine Folge zurück und hör dir die Folge zum Thema TRE, Trauma Tension Release Exercises, an. Da sprechen wir darüber, was sie eigentlich genau heute arbeitet und so tut. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!